Maxi, ich habe mich in ein Genre vorgewagt, das ich kenne, aber mit dem ich noch keine Berührungspunkte hatte. Und weil ich so ein lernender Dude bin, der nie auslernt und sich denkt, hey, ich muss Sachen ausprobieren und dann kann ich auch über sie sprechen.
Du bist quasi der anti-alte Mann.
Ich bin quasi der Anti-alte Mann. Und dann dachte ich mir, ja, Dark Romance schwingt immer so ein bisschen in der Bubble mit und es gibt wohl viele, die interpretieren Dark Romance falsch und denken, es ist Dark Romance, wenn der Chef böse ist und man sich trotzdem in ihn verliebt.
Ja.
Und das war's schon. Und dann dachte ich mir, oh, hier gibt's was von CrossCult, das heißt A Dowry of Blood. Und das ist genau so, wie ich mir Dark Romance vorstelle.
Weiß nicht, wir werden das jetzt rausfinden, aber bei Dark Romance denke ich tatsächlich an die bösen SM-Männer mit ihrer schlimmen Vergangenheit und die Frauen misshandeln, aber Frauen finden, also die Frau in dem Buch findet es trotzdem toll.
Ich habe mir mal die Definition von Dark Romance angeschaut und jein, das, was du sagst, jein. Können wir gleich, schauen wir uns gleich zusammen an. Ja. So, wir sprechen über A Dowry of Blood, erschienen bei CrossCult im Deutschen, geschrieben von S.T. Gibson. Und ich habe die Autorin nachgeschaut und bevor wir zum Buch kommen, zum Inhalt, das Erste, was ich ganz anregend fand oder interessant fand, dieses Buch hat im Englischen im Originaltitel fast 8000 Rezensionen bei Amazon mit 4 Sternen. Sie hat noch ganz viele andere Bücher und die haben nicht mal ansatzweise so viele Bewertungen. Hier steht auch hier The Gothic Sunday Time Bestseller. Also das hat wohl Wellen geschlagen, das Buch im englischsprachigen Raum und deswegen hat es vermutlich auch den Weg zu uns gefunden. Andere Bücher, da gibt's hier im Deutschen hat es zum Beispiel nur 23 Rezensionen. Andere Bücher von ihr haben, das eine hat knapp 1000, noch mit am meisten im Vergleich mit anderen. Andere haben 500, 200. Also, das war wohl so ihr Erfolgsdingens. Ihr Erfolgsbuch.
Finden wir in dieser Folge heraus, warum es ihr erfolgreichstes Buch war?
Nö, dafür müsste ich die anderen Bücher kennen. Ich kann jetzt nur darüber sprechen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es der Zielgruppe Dark Romance eben gut gefallen hat, weil es Dark Romance ist, wie ich denke, weil ich denke, dass es so ist, wie Dark Romance zu sein hat. So.
Aber es gibt doch tatsächlich einen, ich sag mal so einen Driving Factor in diesem, dass dieses Buch interessant macht, weswegen du ja auch drauf angesprungen bist.
Ich überlege mal kurz, weil ich habe mir hier jetzt keinen Fahrplan notiert. Ich dachte mir, ich quatsche einfach mal drauf los. Ich habe mir hier meine Markierer gemacht, die ich dir dann auch vorlese, damit ihr dann ein bisschen versteht, was denn in dem Buch passiert, aber ich lese einfach mal das Inhaltsverzeichnis vor oder halt den Klappentext. Dies ist mein letzter Liebesbrief an dich, auch wenn es manche eher Geständnis nennen würden. Oho. Kurz bevor der Tod sie ereilt, wird die Bäuerin Constanza von einem mysteriösen Unbekannten gerettet, indem er sie in einen Vampir verwandelt. Dass sie dafür seine Braut wird und tun muss, was er verlangt, ist ein Preis, den sie zunächst nur allzu gern zu zahlen bereit ist. Bald schon nimmt Dracula sich zwei weitere Geliebte, die spanische Edeldame Magdalena und einen armen Künstler namens Alexi. Allerdings erkennt Constanze allmählich, dass Dracula zu schrecklichen Dingen fähig ist. Sie findet Trost in den Armen ihrer rivalisierenden Gefährten und beginnt, die dunklen Geheimnisse ihres Mannes zu lüften. Da das Leben aller, die sie liebt, auf dem Spiel steht, muss Constanza zwischen ihrer eigenen Freiheit und der Liebe zu ihrem Mann wählen. Doch durch Blut geschmiedete Bände können nur durch den Tod gebrochen werden. Eine Geschichte über Begehren, Obsession und Macht erzählt durch die Briefe von Draculas erster Braut Constanza. Also in diesem Buch geht es eben darum, die erste Braut von Dracula bringt Dracula um. Und das ist kein Spoiler. Damit beginnt das Buch, dass sie eben anfängt, beziehungsweise, dass sie diesen Liebesbrief schreibt. Und dann haben wir schon, finde ich, einen sehr verheißungsvollen Prolog, der so endet. Dies ist mein letzter Liebesbrief an dich, auch wenn manches eher ein Geständnis nennen würden. Ich schätze beides gleicht einem sanften Gewaltakt, bei dem in Tinte festgehalten wird, was laut ausgesprochen die Luft in Brand setzen würde. Mein Liebster, mein Peiniger, falls du mich noch hören kannst, wo immer du auch bist, dann glaube mir, ich hatte nie vor, dich umzubringen. Das heißt jedenfalls anfangs noch nicht. Und das ist sowas, da habe ich Bock, ne? Weil wir jetzt theoretisch wissen, wie es ausgeht. Und ich will wissen, ja, wie es dahin gekommen ist. Und dann ist das ja quasi ähnlich wie dein Frederik, eine Art Tagebuch, was hier geschrieben wird.
Ach so, ja.
Sie
ja
lässt quasi in diesem Liebesbrief die Ereignisse Revue passieren. Erster Kritikpunkt gleich einmal, es ist, ich finde, es wird als Liebesbrief verkauft, es ist aber kein Brief. Für einen Brief ist es viel zu lang. Ne? Das, okay, das Buch hat also fast 300 Seiten.
Ach so, ist das ein Brief dann quasi das ganze Buch?
Genau, es ist ein Brief und zwischendrin finden sich so Einzelkapitel, wie du hast hier eine ganz viel Fließtext und dann hast du plötzlich auf Seite 47 nur so eine Stelle. Und dann, ne, ich glaube, mein Herr, zu jener Zeit liebtest du mich am meisten, als ich gerade neu gestorben und doch so formbar wie nasser Ton in deinen Händen. Und dann geht's weiter auf der nächsten Seite.
Das Dracula be like, babe, du hast mir den ganzen Roman geschrieben.
Ja, war schon. Und in dem Liebesbrief oder so halt in dem echten Brief würdest du nicht einfach plötzlich zwischendrin so viel Space lassen, Texteinschub, ne?
Ja, ich finde auch ein Brief, also es ist wahrscheinlich dann ein Ich-Erzähler, nehme ich an.
Ja, die Konstante erzählt die also Story.
Ja gut, ich müsste jetzt mal länger drüber nachdenken, ob wenn ich jetzt einen Brief schreibe, ich würde einen Brief ja trotzdem anders schreiben, also einen Brief an jemanden als eine Geschichte, Ich-Erzähler. Ob das ausgeht, aber ich glaube, das ist gar nicht so wild, aber ich finde auch, dadurch, dass ich ja selbst so ein Tagebuchroman geschrieben habe, finde ich schon, dass die Form in halt ein Briefroman oder ein Tagebuch oder was auch immer, dass das halt irgendwie darauf einzahlen muss, also diese Form muss halt darauf einzahlen, ne, das muss halt irgendwie was mit dir machen, wenn es heißt, ja, das ist mein letzter Brief und dann kommt im Prinzip in Anführungszeichen nur eine Geschichte, dann bricht das halt irgendwie so mit der Immersion, finde ich.
Ja, so war es ein bisschen. Es kam dann diese Geschichte, die wirklich gut ist, die ist spannend, aber dann durch diese Kapitel zwischendrin, ich meine, dass diese Kapitel Selbstzweck sind, um quasi nochmal poetisch irgendeine schnell rauszuhauen und dann geht's weiter mit der Story.
Okay.
Hätte es nicht gebraucht, aber gut. Dark Romance wollte ich nochmal kurz festhalten. Jetzt habt ihr den Klappentext gehört und Dark Romance habe ich hier auf meinem anderen Monitor stehen. Was macht in Dark Romance aus? In Dark Romance Geschichten bewältigen die Hauptcharaktere aufkommende Konflikte und durchlaufen eine positive Entwicklung. Die Romane schließen mit einem glücklichen Ende für die Hauptfiguren ab. Wusste ich nicht. Das ist auch immer der Fall ist. In dem Fall ist es, so tragisch wie es klingt, Dracula stirbt und alle drei sind frei, also ein Happy End. Eine Triggerwarnung vor Beginn der Geschichte ist üblich, um auf Themen hinzuweisen, die Bücher behandeln. Dark Romance greift unter anderem die folgenden Themen auf. Toxische Beziehung, Machtgefälle und Tabus, Kämpfe um die weibliche Hauptfigur, ja, Gewalt wie Schießereien, Entführungen, Mord, Folter und Vergewaltigung, Stalking. Haben wir hier fast alles drin. Also es ist wirklich, die hat sich das Rezept für Dark Romance angeschaut und dann ein Buch geschrieben.
Hast du mal in so ein, wie soll ich sagen, in ein Dark Romance Buch reingelesen oder in so eine Leseprobe von dem, was jetzt nicht so nicht auf diese Dracula Lore aufsattelt, sondern wirklich sowas ganz klassisch, was heute in ist als Dark Romance, weil ich habe mal in die Leseprobe von Very Bad Kings reingelesen von Jane S. Wonder und ich werde das hier nicht verlinken, weil ich diese Frau nicht unterstützen möchte. Und das war, ich habe das gelesen und das fand ich als Mann, so wie Männer da in dieser Leseprobe schon dargestellt waren, das fand ich ganz furchtbar eklig, da konnte ich mich nicht mit identifizieren. Und mir persönlich hat das zum Beispiel gar nicht gefallen und das muss es ja auch nicht und jeder kann lesen, was er will. Wie ist denn das da? Ist der Mann da auch so furchtbar toxisch dargestellt?
Ja, es ist halt der Dracula und der Dracula, der versprüht ja so eine Macht. Also um die Frage zu beantworten, nee, ich habe noch keine Berührungspunkte mit Dark Romance gehabt und mit diesen Bad Boys, wie du sie eben beschrieben hast und dass ich mich davon distanziere, weil ich so eklig finde, dieses Bild vom Sixpack-Dude, der einen auf du mitkommen macht.
Ja.
Aber im Prinzip macht er das auch. Hier hast du jetzt natürlich nur, wie soll ich sagen, eine andere Dimension, weil Dracula ja in dem Sinne kein richtiger Mensch ist.
Ja,
deswegen kann ich das nicht beantworten. Aber ja, es ist so, dass er sich seiner Macht bewusst ist. Er ist sich aber auch dessen bewusst, dass das Leben als Vampir auch negative Seiten hat, weil sie von Ort zu Ort ziehen müssen. Und da komme ich auch gleich drauf, dass die dann irgendwann alle drei merken, hey, wir haben jetzt quasi für den Typen unsere Freiheit aufgegeben, wir möchten aber mal wo länger bleiben. Aber Dracula sagt zum Beispiel, nee, wenn wir hier, seid ihr des Wahnsinns, wenn wir hier bleiben, dann sterben wir, was die nicht einsehen. Und dann wird er halt auch aggressiv und sagt, ihr tut, was ich sage, quasi um die, weil es eigentlich richtig ist, ne, weiterzuziehen. Ja. Und da spielt ganz viel mit. Und da gibt es eine Dreiecksbeziehung, sogar eigentlich schon ein Viereck. Und so, und deswegen fand ich das auch ganz gut. Aber es war jetzt,
das war jetzt nicht so
dieser Chef, der diese plötzliche magische Ausstrahlung hat, obwohl er ein Arschloch ist. Natürlich hat er die, aber Dracula als mystisches Wesen oder Vampire generell, die haben das ja so laut Folklore oder so. Da wurde das halt anders verpackt. Ich finde logisch verpackt und deswegen ist es okay im Rahmen der Handlung.
Das würdest das bei einem Vampir oder gerade wenn so Vampire so ein bisschen, weiß ich nicht, aristokratisch, adelig dargestellt werden, kaufst du das halt irgendwie mehr ab als irgendeinem random CEO. Wo ich jetzt noch dran denken musste, hast du mal die Netflix Castlevania Serie gesehen?
Fragt er mich und weiß, dass ich sie gesehen habe. Ja, habe ich.
Das ist gut, weil in der ersten Folge, die ist sehr empfehlenswert, diese Serie, das ist ein Anime übrigens, beziehungsweise eine Animationsserie. Und die erste Folge dieser ganzen Serie behandelt nur Dracula, der ja eigentlich in Anführungszeichen der Bösewicht ist, wie es darum geht, wie die Menschen halt seine Menschenfrau ans Kreuz genagelt und verbrannt haben und warum er denn überhaupt so einen Hass auf Menschen hat. Und wenn du so ein Gegengewicht hast, wie du jetzt gesagt hast, ne, er ist streng, aber er macht halt das, was getan werden muss, dann finde ich, dann kannst du so einen Arschloch auch besser verkaufen, weil dann kaufe ich das ab. Der Dracula in der Netflix-Serie, also in Castlevania, war jetzt kein Arschloch per se. Der war halt einfach irgendwie so später dann so ein gebrochener Mann. Aber wenn du halt einen Vampir hast, der so gesehen ja schon allein durch sein Dasein verhasst ist und um sein Leben fürchten muss, dann kaufe ich das komplett ab, dieses Arschlochsein im Vergleich zu einem CEO, der einfach Geld hat und halt einfach ein Arschloch ist.
Wobei man aber auch hier sagen muss, der Typ ist wirklich ein Arschloch, ne? Man kann so seine Motivation und seine Handlung ein bisschen nachvollziehen, aber im Prinzip übt er halt seine Macht aus. Und das, was du gerade gesagt hast mit dem Netflix Castlevania Vampir Dracula, das ist ja in Anführungsstrichen moralisch grau, weil man ihn ja auch ganz gut oder schlecht lesen kann. Und das habe ich hier stehen, ist auch quasi Dark Romans typisch. Und der ist ja wirklich grau, ne, der andere. Und nicht eindeutig. Ja. Aber gut.
Und das finde ich eben wichtig, ne, Martin, weil das heißt immer, moralisch graue Charaktere da draußen, die sind beliebt, also die werden gern gelesen, die werden gern geschrieben. Für mich muss dann aber halt so ein moralisch grauer Charakter, ganz egal, ob das jetzt der CEO ist, Dracula oder eine Frau oder jemand, der nicht binär ist oder irgendjemand, wenn jemand moralisch grau ist, dann ist für mich nicht ausreichend, dass die Person verhält sich wie ein absolutes Arschloch. Und dann kommt kurz raus, sie hat eine schlimme Kindheit und dann fällt sie sich aber trotzdem wie ein Arschloch. Ne? Das ist dann so dieses, er ist ein Arschloch, aber er ist nicht moralisch grau, nur weil er eine schlimme Kindheit hatte. Ich finde halt, solche Figuren muss man halt irgendwie auch so ein bisschen ausloten. Deswegen, dieses Beispiel mit Castlevania hat ganz gut gepasst, weil es eben auch Dracula ist und auch, weil er eine nachvollziehbare Figur ist. Und das ist dann moralisch grau. Ist dieser Dracula in Dowry of Blood wirklich moralisch grau oder ist das nur so ein Vorwand? Er ist halt
Nee, habe ich auch nicht behauptet. Ich behaupte, dass dein Dracula ist, der ist moralisch grau. Der hier nicht, der hat zwar, ne, manchmal kann man seine Handlungen nachvollziehen und so, aber im Prinzip ist er hier schon der Bad Boy in Anführungsstrichen. Und was ich eben noch zu deinem schnell sagen möchte, ist, Leute, die Leute sind nicht moralisch grau, wenn sie scheiße sind und ihr es feiert, das ist nicht moralisch grau. Ne? Die sind scheiße und ihr feiert's, das ist nicht moralisch grau. Wollte ich nur kurz ergänzen. So, aber jetzt zum Inhalt, Max. Auf jeden Fall, Constanza wird von Dracula auf der Straße gefunden und gerettet, denn sie ist verwundet, wurde überfallen und der Dracula trifft sie und gibt ihr halt sozusagen den Kuss, ne, beißt sie, Bluttransfer etc. Sie gibt sich ihm hin und dann wird sie zum Vampir und dann begleiten wir sie sehr lange bei diesem Prozess, den sie da beschreibt, wie sie zum Vampir wurde, was ganz spannend ist. Und die Constanza nimmt dann auch Rache an ihren Peinigern. Und wir erfahren, wir begleiten sie, wie es für sie ist, das Leben als Vampirin zu bestreiten Und irgendwann kommt halt der Part, wo sie dann auch Blut trinken muss zum Überleben. Mhm. Und sie hat noch viel Menschliches an sich und sie macht zum Beispiel so Dexter-mäßig, dass sie nur schlimmen Menschen das mhm. Blut aussaugt. Sucht sich immer Verbrecher und Vergewaltiger und recht Frauen und so und holt sich dann halt die. Dann geht's weiter, dass die dann von Ort zu Ort ziehen, sie sich sozusagen Dracula fügen muss, weil der hat sie in diese Vampirwelt geholt und ohne ihn ist sie vor allem am Anfang kaum überlebensfähig, weil sie halt so einen Blutdurst hat und sich nicht beherrschen kann etc.
Ja,
und dann lernen die eben diese Magdalena kennen und dann haben wir plötzlich zwei Frauen an Draculas Seite und da haben wir dann starke Eifersucht. Und hier kommt so ein bisschen Sex mit rein, weil diese Magdalena wirklich so stand ja da, eine Edeldame ist, ne, so eine Erscheinung und nicht nur Dracula steht auf sie, sondern auch die Constanza verfällt ihr und dann haben wir so ein paar, wie soll ich sagen, Konstellationen im Bett, die sind ganz nett zu lesen. Also die Autorin geht nicht ins Detail, aber man kann schon rot werden, wenn man das liest, wenn man will. Und genauso ist es dann mit dem Künstler, dem Alexi, den sie dann auch noch dazu holen und der macht dann ein bisschen jeder mit jedem, auch der Dracula eben mit dem Alexi, also der Dracula, der hat Leben durchgespielt, der ist offen für alles. Und genau, die erzählt es aus ihrer Geschichte und der große Konflikt ist dann eben, dass diese Magdalena, die zweite, die sie holen, die feiert ja immer wilde Partys und so und natürlich auch, verfällt sie auch dem Dracula und fängt dann aber sehr schnell an, ihr altes Leben zu vermissen, weil sie dann dieses Eremiten Vampirleben führen müssen, wo sie dann immer wieder mal fliehen müssen, aber die will Party, die will raus und so. Und das lässt der Dracula nicht zu mit dem Wissen, hey, sobald einer von euch zugibt, dass wir Vampire sind, dann seid ihr tot, ne? Das fällt denen aber schwer zu akzeptieren. Und da entstehen dann immer wieder Konflikte daraus und diese Magdalena, die fällt dann auch in tiefe Depressionen, wird richtig krank und so. Und der Dracula lässt, lässt dann auch nicht mit sich reden. Man kann auch verstehen, ja klar lässt er nicht mit sich reden, weil irgendwo passt er theoretisch auf die auf, aber gleichzeitig bestimmt er für die und gibt halt auch nicht nach. Und der Alexi geht dann sogar noch einen Schritt tiefer und fängt dann das Rebellieren an. Und es ist eigentlich so ein schmaler Typ, der die alle drei ein bisschen verzaubert. Und der Zauber verfliegt aber ziemlich schnell und auch der Dracula wird dann richtig aggro. Und so, weil der sich so Dinge leistet, wie dass er Menschen ins Haus einlädt, weil er endlich mal wieder mit Menschen zu tun haben möchte und so. Und da passieren dann schon ein paar ganz coole Sachen. Ich habe mich hier einen Markierer gemacht. Was habe ich mir da markiert? Immer so einzelne Sätze, die ich ganz gut fand. Oder Szenen. Ah ja, Tier, langsam ballte ich die zitternden Hände an meiner Seite, ich spürte dein Lächeln auf meiner Haut, hörte die unbändige Jagdlust in deiner Stimme, gieß die Blumen deiner Mutter mit ihrem Blut. Ich nickte, mein flacher Atem strich heiß über meine Lippen. Ja, mein Herr, dieses gieß die Blumen deiner Mutter mit ihrem Blut, das war das, wo sie angefangen hat, quasi sich bei ihren Peinigern zu rächen. Also ist schon stellenweise echt dark und dann gibt's halt, trifft sie die natürlich und dann wird auch beschrieben, wie sie ihnen die Arme ausreißt. Und so.
Okay.
Also wir haben
hier, das ist eine neue Form von BDSM. Ja,
was habe ich mich hier markiert? Ich erschauderte, als ich dieses prächtige Anwesen sah, das sich vor mir auftürmte, als wollte es mich verschlingen. Der Rausch des Blutdursts und der Rachgier hatte inzwischen nachgelassen. Angst machte sich in meinem Magen breit. Es gehört dir, sagtest du, und fortan sollst du über alles darin gebieten. Du warst so groß, dass du dich wie ein windgepeitschter Baum zu mir herabbeugen musstest, um mir ins Ohr zu flüstern. Ah ja, genau, das habe ich wegen dem Flüstern markiert. Der Typ, der flüstert in einer Tour. Es hat sich sehr lange angefühlt, als würden sie nicht anders kommunizieren, außer dass sie was denkt. Und komischerweise weiß er, was sie denkt. Und dann flüstert er ihr was ins Ohr. Also der spricht sau oft. Er hat mir ein paar Mal zu oft in diesem Buch ins Ohr geflüstert.
Ist das ein Stilmittel oder ist das halt einfach irgendwie
Effekttascherei?
Perspektivfehler.
Effekttascherei. Okay. Was habe ich hier noch stehen? Warum müssen wir ihn töten? Brachte ich mit knurrendem Magen hervor. Das war geil. da kam so ein Typ, ich weiß nicht mehr warum, ins Schloss, so ein Gast, und dann hat die den reingelassen. Und man dachte zuerst, ja, das Ah, war das ein Arzt? Ja, genau, das war der einzige Arzt im Dorf. Und der hat sich Zugang zum Haus verschafft. Und ganz plötzlich hatte Dracula den halt umgebracht. Und das war eine krasse Szene. Und dann natürlich auch die Konstante. Wieso müssen wir ihn töten? Er ist der einzige Arzt. Ohne ihn werden die Menschen der Seuche erliegen. Er ist zu schlau und würde uns nur Probleme bereiten, wenn wir ihn leben lassen. Sobald die Dorfbewohner hören, dass er den herzlosen Aristokraten angefleht hat, ihnen zu helfen, sobald sie anfangen zu sterben und wir keine Hilfe zu ihnen hinabschicken, werden sie sich gegen uns wenden. Selbst verseucht und halb tot in unser Haus einfallen, solange sie glauben, dass unser Reichtum sie retten wird. Ich habe das alles schon einmal erlebt. Das ist das, was ich meinte. Mhm. Der Dracula hat Leben durchgespielt. Und das lässt er dir alle auch oft spüren. Zynisch wie eh und je spottest du über mein hochmutiges Bestreben. Das ist auch so ein bisschen was, was ich ein bisschen anstrengend fand beim Lesen, dass sie so detailreich alles wiedergibt, was er gemacht hat. Du kamst zu mir und legtest deinen Arm um mich, während irgendwas passierte. Du sagtest bla bla, während deine Hand meine Hand berührte und wir uns in die Augen sahen. So. Ja. So würde ich dir, wenn ich dir beschreiben würde, hey, wir waren beim Comic-Salon und haben Interviews geführt, das war voll geil, Maxe, als wir die Fragen gestellt haben und du lachen musstest, weil du meine Frage so witzig fandest, weißt du, so, ne, zu übertrieben, zu gewollt.
Ja. Deswegen werde ich mit dieser Art von Büchern auch nicht warm, weil dieser Stil von der Zielgruppe eben gern gemocht wird, dieser erzählende Stil, damit man sich da halt reinfühlen kann oder sich rein vorstellen kann mehr. Und ich finde das furchtbar anstrengend, zum einen, weil du ne immer diese Temporalkonstruktion hast mit während und als, oh, als wir uns angeguckt haben, hast du meine Hand berührt und so, oh. Und dann halt dieses Nacherzählen, das finde ich so öde, weil das halt A, Zeit kostet, B, das Pacing killt und C, einfach sich nicht, also das ist mir nicht, wie soll ich sagen, nicht raffiniert genug, das gefällt mir halt einfach nicht.
Es füllt die Seiten und, einfach, ne, es ja. Füllt nur die Seiten.
Ja, es füllt die Seiten und das ist, mir ist klar, dass das für das Genre und so, dass das passt und dass die Leute es lesen wollen, die dieses Genre mögen. Für mich ist es nichts, weil mir da einfach die Füße einschlafen. Das ist nicht, wie ich schreibe, das ist nicht, wie ich lesen will. Ich will da so ein bisschen so einen knackigen Stil einfach, der mich so ein bisschen, ne, weil dieses Wiederkauen, das ist so, ugh, ja.
Dann habe ich noch einen für dich. Du startest ihn einen Moment lang an. Völlig fassungslos. Ne, dass sie ihm sagt, wie er ihn anstarrte. Und dann noch dieser Nachschub, völlig fassungslos. Dann legtest du die Taschenuhr auf einen Tisch und massiertest dir müde mit einer Hand die Stirn. Also.
Ja. Ich sag mal so, es ist ja in Anführungszeichen ein Briefroman. Und vielleicht kann man das schon so nutzen als Stilmittel, um vielleicht bestimmte Szenen nochmal wiederzugeben, die dieser Person irgendwie im Kopf geblieben sind. Vielleicht war das jetzt irgendwie ein sehr wichtiger Moment für die Figur, die dann sagt, ah, ich weiß noch genau, du hast die Armbanduhr abgenommen und du hast dir die Stirn massiert. Das war vielleicht irgendwie sehr besonders, dieser Moment. Aber wenn man das halt immer und immer wieder macht, dann ist das halt einfach nur, ja, wie du sagst, nacherzählen, nachkauen. Und das, ich mag das nicht, aber ja.
Genau, also ne, das war jetzt ein ganz kurz umrissen, worum es in dem Buch geht. Das war meine erste Reise in einen Gothic-Roman, steht bei Crosscult, beziehungsweise auch Dark Romance. Und ich würde behaupten, von dem, was ich jetzt so erfahren habe, was ich nachgelesen habe, ja, das ist Dark Romance. Und wenn Dark Romance so verpackt, so geschrieben ist, jetzt bis auf die kleinen stilistischen Sachen, kann ich mich mit Dark Romance auch anfreunden, weil das hat ja eine gute Geschichte, das hat Konflikte, das hat ein bisschen Sex, ist gefährlich, akzeptiere ich. Aber es ist nicht mein Lieblingsgenre, weil man ja dieses immer wieder erklären müssende, es wird schon oft erklärt mit, ich bin dir verfallen und ich konnte dir nicht widersprechen. Und, ah, du bist zu böse. Und wir hatten Angst, dich zu widersprechen. Und die hingen an deinen Lippen. Also war schon dieses, doch irgendwo immer noch dieses Romantisierte des Bösen.
Ja. Ja, das ist halt genau der Kern des, was Dark Romance ausmacht. Von daher.
Ja.
Wie jeder, wie er mag.
Deswegen alle, die uns hören und gerne Dark Romance lesen, vielleicht kennt ihr es ja schon, sagt gerne eure Meinung dazu. Ansonsten, vielleicht ist das ja eine Empfehlung für euch. Vielleicht ist es aber auch unter den Dark Romance Menschen das Letzte, was man lesen soll. Ich weiß es nicht. Ne? Deswegen in die Kommentare damit. Checkt das aus. Und dann ja, hören wir uns dann bei der nächsten Rezi.
Auf Wiedersehen. wie sagt man auf vampirisch, transsilvanisch?
Gute Nacht. Schlurpe.